Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. In allen Evangelien, außerdem von Johannes, findet sich sinngemäß der Ausspruch Jesu: Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Das ist erstmal schwer zu verstehen, denn eine solche Handlungsweise widerspricht unserem Streben nach Autonomie, nach Selbstbehauptung. Wir sind bestrebt, uns selbst und unsere Existenz zu schützen. Trotzdem oder gerade deswegen werden zum Beispiel Heilige über die Zeiten hinweg gepriesen, die sich völlig selbstvergessen für andere aufgeopfert und hingegeben haben. Wie also können wir diese Aussage und Aufforderung Jesu verstehen? Selbststand und Hingabe, sich behaupten oder sich verlieren, das ist deshalb unser Thema heute in der Lebenshilfe. Dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Godehard Stadtmüller. Willkommen in der Lebenshilfe, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Grüß Gott, Herr Miller, grüß Gott auch an die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Dr. Stadtmüller ist Jahrgang 1950. Er studierte Medizin und Philosophie. Heute ist er Chefarzt an der Adula-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Oberstdorf. Er ist auch Facharzt für Neurologie, Psychiatrie sowie psychotherapeutische Medizin. Dr. Stadtmüller, wann ist Ihnen denn das vorhin zitierte Schriftwort, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen, wann ist Ihnen dieses Schriftwort so zum ersten Mal bewusst aufgefallen?
Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon als Bub. Ich hatte, soweit ich mich zurückerinnern kann, sehr lange eine ambivalente Beziehung dazu, eine Beziehung, wo ich mich so hin und her gerissen fühlte, denn ich habe das, wie glaube ich viele Menschen, so gelesen, dass ich mich sozusagen selber völlig verlieren muss, und da hat meine Natur ein bisschen ein Aber gehabt dagegen, ein Widerstand dagegen, und ich glaube, beides, der Anruf, sich zu verlieren, hat einen ganz, ganz tiefen Aspekt, aber auch der polare Impuls, sich zu behaupten, hat einen tiefen Aspekt. Und da Sie schon so präzis dieses Wort in der Einleitung genannt haben, möchte ich auch schon am Anfang darauf hinweisen, dass ja der Satz so heißt, wie Sie ihn zitiert haben, nämlich wer sein Leben behält, der wird es verlieren, und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es behalten. Und das, glaube ich, ist entscheidend, dass man nicht liest nur wer sein Leben verliert, wird es behalten, sondern dass es heißt, wer sein Leben um meinetwillen verliert. Und das ist etwas anderes.
Herr Dr. Stadtmüller, Sie sind ja von Beruf Arzt, und wir reden ja über Selbststand und Hingabe in dieser Sendung. Sind Sie denn jetzt als Arzt nicht, ja quasi, praktizieren Sie nicht Hingabe von Berufswegen?
Ja, in gewisser Weise ja, aber die Gefahr ist auch, sich dann zu verlieren, und zwar in einer Form, die nicht um meinetwillen, also um Gottes Willen oder um Jesu Willen ist. Das ist eine Gefahr. Und der Satz heißt eben nicht, bitte verlier dich möglichst stark, sondern heißt, wer sich um meinetwillen verliert, der wird sich gewinnen.
Dr. Stadtmüller beginnt jetzt seinen Vortrag: Selbststand und Hingabe, sich behaupten oder sich verlieren.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, Selbststand und Hingabe, sich behaupten oder sich verlieren, scheinen, ich glaube zu Recht, zwei Pole unserer Existenz zu sein. Und in gewisser Weise sind beide Pole beglückend und beide Pole auch ängstigend. Ich denke, dass die meisten Menschen, wenn sie sozusagen zu sich selber gestanden haben, ganz tief in einem Moment oder über eine Zeitdauer, dass das sehr beglückend ist. Sie werden sozusagen eins mit sich selber. Das passt auch zu, sie entblockieren ihre Talente, sie stehen zu den Impulsen, die in ihnen sind. Sie nehmen sich selber wirklich ernst und begegnen sich vielleicht noch viel tiefer, als es ihnen möglich war vor dem. Auf der anderen Seite kann Selbststand, also das Bestehen auf der eigenen Position, auf der eigenen Existenz, dem eigenen Raum, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Raum, den wir einnehmen, weil wir ja nicht Engel oder Feen oder irgendwelche Zwischenwesen sind, sondern eine leibliche, das heißt eine raumzeitliche Existenz haben. Das Bestehen auf den eigenen Grenzen, auf der eigenen Meinung, etc., also das, was wir als Selbststand bezeichnen können, kann aber auch sehr viel Angst machen. Und zwar die Angst ist dann, wenn die Grenzen sehr stark werden. Das heißt, wenn die Grenzen dessen, was wir empfinden, das zu uns gehört, uns abschließen von anderen, und abschließend von Veränderung. Das heißt, der Pol Selbststand, der Pol zu bestehen auf der eigenen Position mit all dem Wert, den das hat, kann sowohl sehr viel Glück bedeuten wie sehr viel Angst. Und analog ist es mit dem anderen Pol, dem Pol der Hingabe oder des Sich-Verlierens. Es kann sehr viel Glück bedeuten, sich zu verlieren, praktisch herauszutreten aus diesem Ich, was uns oder vielen manchmal auch sehr eng anmutet, wo wir antike Formulierungen haben, zum Beispiel Platon, dass der Körper ist das Gefängnis der Seele, oder andere Formulierung, dass die sozusagen die Person eigentlich das Individuum einengt, ja, dass wir spüren, wir sind eigentlich größer als das, was wir aktualisieren. Wir spüren, dass wir uns eigentlich verändern können, wollen. Und das Glück kann darin bestehen, sehr stark, dass wir in einem Moment oder bei einem Zeitraum uns hingeben, sozusagen weg von uns selber in einem sehr engen Ich-Begriff, einen sehr engen Selbststand wegbegeben und verschmelzen mit einer Aufgabe, mit einer Person. Ja, die Liebe ist ja ein Vorgang der Transzendenz, des Sich-Überschreitens und in der Liebe, auch in der Sexualität, wird, wenn sie mit Liebe verbunden ist, die Aufhebung der Ich-Grenzen auch etwas erlebt, und es wird als beglückend erlebt, sich zu verlieren. In gewisser Weise können Menschen manchmal empfinden, ich habe mich verloren und dadurch gerade gewonnen. Also das ist das Beglückende von dem Pol Hingabe, sich verlieren. Man kann das bemerken bei Menschen, die sozusagen leiden unter einem zu engen Korsett ihrer selbst. Wenn sie es schaffen, sich an eine Aufgabe, an eine andere Person, vielleicht auch einen Kontext zu verlieren, sich hinzugeben, mehr aus sich selber herauszutreten, dann ist das oft wie eine Befreiung, wie sozusagen ein Sprengen von zu engen selbstverfügten Kerkermauern. Auf der anderen Seite kann auch dieses Sich-Verlieren sehr viel Angst machen. Es kann sehr viel Glück machen, aber es kann auch sehr viel Angst machen. Sich-Verlieren kann mit der Angst verbunden sein, um Gottes Willen unterzugehen. Nicht mehr zu wissen, wer man eigentlich ist, sich nicht mehr in der Hand zu haben, sich nicht mehr im Griff zu haben. Manchmal passiert das bei seelischen Krankheiten, dass Menschen sagen, ich habe mich nicht mehr in der Hand und ich habe den Hauptwunsch, ich möchte mich wieder in der Hand haben, ich möchte mein Leben wieder bestimmen können. Und da das hier ein katholisches Radio ist, möchte ich das auch nochmal sagen. Die Aufforderung von Jesus Christus ist ja sehr häufig, wuchere mit deinem Talent, ja, jage dem Reich Gottes nach. Also die Aufforderung ist, mit der eigenen Person, mit dem eigenen Willen, mit dem eigenen Verstand, mit dem eigenen Talent auch etwas zu tun. Wie kommen wir mit diesen zwei Polen unserer Existenz klar? Mit dem Pol Selbststand und mit dem Pol Hingabe. Mit dem Pol sich behaupten, mit dem Pol sich verlieren. Ich gehe nochmal zurück zum Selbststand. Das ist der Pol, der verbunden ist auch mit Autonomie. Das heißt, ich verfüge über mich selber. Und in gewisser Weise müssen wir über uns selber verfügen. Wir müssen also bestimmen, wann wir auf dem Bett aufstehen. Wir müssen bestimmen, wann wir etwas uns zu essen richten. Wir müssen ganz, ganz viele Dinge bestimmen und müssen hier auch einen Selbststand wahren. Und Selbststand, das heißt, sich selbst überhaupt als sich selbst wahrzunehmen, ist zentral wichtig. Ein Mensch kann gesund nicht bleiben, wenn er sich nicht als sich selber empfindet und das heißt, sich abgegrenzt erlebt von dem, was außer ihm ist. Also der Unterschied zwischen Eigenem und Fremden ist zentral für uns. Das bezieht sich in keiner Weise nur auf Menschen, das ist, haben wir mit den Tieren gemeint. Und wir haben es runter bis zu den Einzellern gemeint. Jeder Einzeller, jede Amöbe unterscheidet zwischen Eigen und Fremd. Wenn sie diese Unterscheidung nicht mehr macht, wenn ein Einzeller durch seine Membrankanäle alles hereinlässt, ohne das zu regulieren, dann stirbt dieser Einzeller. Und wenn wir alles in uns hineinlassen oder aus uns herauslassen, schon körperlich, ohne regulierend einzugreifen, dann sind wir tot. Sozusagen wir verdampfen im Universum. Das heißt, ein blauäugig gesprochener Satz, ein so leichthin geäußerter Satz, ich muss mich nur verlieren, ich muss mich nur ganz hingeben, dann ist alles okay. Das ist völlig unrealistisch. Ja, das ist in gewisser Weise der Tod im Chaos. Man kann sich selbst nicht mehr beschützen, man kann sich selbst nicht mehr regulieren. Und vor allem, man kann dann auch andere nicht mehr schützen. Das ist so eine Briefmarke im Kopf. Ich gebe mich ganz hin, ich verliere mich ganz. Das hat auch Christus nicht gelebt. Er ist ja eine sehr akzentuierte Persönlichkeit gewesen, die sich auch sehr stark abgegrenzt hat, die sehr stark auch eigenen Impulsen gefolgt ist. Er hat sich immer wieder zurückgezogen. Er hat Dinge auch bestimmt, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Er hat reagiert auf vieles, aber er hat sich selber nie sozusagen völlig annulliert. Er hat uns ja gezeigt, was auch eine starke Persönlichkeit ist. Deshalb, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kann es nicht sehr weise sein und lässt sich auch nicht durchführen, einen der beiden Pole absolut zu setzen. Also weder der Pol Selbststand, ich versorge mich ganz selbst, ich bin ganz autark, ich bin ganz autonom, ich bestimme alles für mich, lässt sich durchführen, noch der Punkt, ich gebe mich vollkommen hin. Das ist sozusagen, ich verschwinde, lässt sich durchführen. Und zum Thema Selbststand noch etwas. Diese Eigen-Fremd-Unterscheidung, ich hatte gesagt, dass sie uns mit der Amöbe schon verbindet, die findet sich in gewisser Weise in allem, was wir sehen können. In allem, was wir erkennen können. Das ist in gewisser Weise die Struktur unseres Erlebens und unseres Erkennens selbst. Und diese Zweiheit ist auch die Voraussetzung für Begegnung. Also den Pol Selbststand zu bejahen, ist in gewisser Weise die Bejahung der Voraussetzung von Begegnung. Und die Zweiheit ist auch, wenn man es jetzt biblisch anschaut, nicht etwas, was durch den schrecklichen Sündenfall etc. etc. gekommen ist, sondern die Zweiheit ist schon im Paradies da. Die Zweiheit ist, glaube ich jedenfalls, eine Reflexion, eine Folge des ursprünglichen Schöpfungsaktes. Wenn ich mal was Persönliches sagen darf, für mich ist das größte Rätsel ist auf der Welt, für mich ist, warum gibt es überhaupt etwas? Das ist letzten Endes die Frage nach Gott. Das ist das größte Rätsel für mich. Das finde ich wirklich extrem erstaunlich. Warum gibt es überhaupt etwas? Und das zweitgrößte Rätsel für mich ist, warum, wenn es etwas gibt, warum gibt es dann mehr als eins? Und das ist die Frage nach der Schöpfung. Und diese Zweiheit, die wir in allem sehen, alles, was Unterschied ist, ist letzten Endes, glaube ich, eine Reflexion von dem, was ich nenne, die alte Zwei. Also das heißt, der ursprüngliche Schöpfungsakt, die Intention von Gott, ich schaffe etwas anderes außer mir. Und wenn wir es so sehen, dann können wir sehen, dass Zweiheit und Getrenntheit die Voraussetzung ist für Begegnung und dass sie etwas ist, was mit der Schöpfung zu tun hat und nicht mit dem Sündenfall. Sie ist eindeutig schon vor dem Sündenfall. Und das heißt, dass Zweiheit, das heißt auch Getrenntheit, also Unterschied zwischen ich und du, Unterschied zwischen eigen und fremd, etwas ist, was Gott so gewollt hat. Und das heißt, der Pol Selbststand, ich bin ich und ich bin nicht du, ist etwas, was die menschliche Natur ist, und zwar die menschliche Natur, so wie sie ursprünglich gemeint ist. Ich möchte das ganz bewusst so klar machen und auch so verstärken, weil ich glaube, dass es nicht so hilfreich ist und sich auch nicht durchführen lässt, zu versuchen, ganz auf den Pol von Hingabe zu geben. Und es ist in gewisser Weise so, um das von am Anfang zitierte Wort von Jesus, was Herr Miller genannt hat, was wir auch am Telefon schon besprochen hatten, nochmal aufzugreifen. Es ist in gewisser Weise ein Problem, dass das Wort so gelesen wird, als hieße es in allen Evangelien, wer sein Leben behält, der wird es verlieren, und wer sein Leben hingibt, der wird es gewinnen. So heißt es aber nicht, sondern es heißt, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Wenn wir die menschliche Natur anschauen, dann sind wir in gewisser Weise Wesen, die besonders stark auf sich selber konzentriert sind, die so etwas wie ein Ich-Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein entwickeln. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Heiligen, was hier jetzt ein katholischer Sender ist, anschauen, dann sind die Heiligen ja nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr wenig Selbstbewusstsein hatten. Also Mutter Teresa war eben äußerst selbstbewusst. Oder Paulus war außerordentlich selbstbewusst. Oder Petrus war selbstbewusst. Man könnte die Reihe so nahezu unendlich fortsetzen. Die Heiligen sind sehr selbstbewusst und sind wirklich verblüffend autonom. Rudern auch gegen einen Strom einer ganzen Zeit, zum Teil. Und zu dem Pol von Selbststand, zu dem Pol von Ich bin ich, dazu passt ja auch, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist nicht eine Suppe im Universum, du bist nicht ein biochemischer Aufguss, sondern du bist eine einzelne Person. So sind wir ja gewollt. Und dazu gehört, dass wir einerseits besonders stark wir selber sind und auf der anderen Seite als Menschen sehr stark auf Mannigfaltigkeit angelegt sind. Konrad Lorenz, Verhaltensforscher und Nobelpreisträger, hat einmal gesagt, der Mensch ist der Spezialist im Nicht-Spezialisiert-Sein. Und er hat das nicht nur auf die geistigen Fähigkeiten bezogen, sondern er hat gesagt, das ist schon körperlich so. Und als Beispiel hat er gesagt, es gibt ein Tier, was weiter springt als ich, es gibt ein Tier, was höher springt als ich, eins, was weiter taucht als ich, eins, was tiefer taucht als ich und eins, was schneller rennt als ich. Aber es gibt kein einziges Tier, was 1,40 Meter hoch springt, 5 Meter weit springt, 5 Meter tief taucht, 30 Meter weit taucht und 100 Meter in 13,5 Sekunden läuft. Das konnte er alles persönlich. Das heißt, wir sehen schon im Körperlichen, dass wir eine unglaubliche Potenz haben und ein vielfältigste Talente. Und das ist auch der Pol von Selbststand. Das Problem, wenn dieser Pol von Selbststand, von Autonomie, sehr stark wird, ist die Gefahr, dass er starr wird. Und wir können es an den Revolutionen, die wir erleben müssen, weil sie in unserer Biologie vorgegeben sind, sehr gut erkennen. Eine Revolution ist die Geburt, die andere Revolution, wirklich Revolution im ursprünglichen Sinn, ist die Pubertät. Wenn man zu einem Embryo sagen würde, wenn man ihn fragen würde, sag mal, du müsst jetzt hier nach draußen, ja, draußen ist es kalt, da musst du dann was essen oder trinken, das hast du noch nie gemacht, und dann musst du atmen, und zwar sofort, in den ersten 2 Minuten, sonst stirbst du oder hast einen schweren Hirnschaden, und das hast du auch noch nicht gemacht. Wir können es auch hier nicht trainieren, weil hier ist Flüssigkeit, du kannst nicht atmen, aber du musst jetzt mal raus und du musst das alles können. Dann würden die meisten Embryos sagen, du, darf ich bitte noch mal drüber nachdenken, das ist mir ein bisschen zu heftig. Das heißt, wir bekommen von der Natur Situationen, wo wir das Gefüge, wie wir uns selbst finden, wie wir uns selbst definieren würden, verlassen müssen. Wir werden gezwungen. Wir werden gezwungen in eine Verwandlung hinein. Gut, man kann sagen, ein Embryo ist sich seiner selbst noch nicht so bewusst. Dann nehmen wir das Beispiel Pubertät. Welche Schmerzen bedeuten für sehr viele Leute auch diese revolutionären Vorgänge der Pubertät? Wie lange sehen die Mädchen dann in den Spiegel und fragen sich, wie sie aussehen und wer sie überhaupt sind? Und bei den Buben ist es ähnlich. Und unter diesen Schmerzen werden wir sozusagen transformiert vom Kind zu einem Erwachsenen, auch mit der Notwendigkeit, Frau zu werden oder Mann zu werden. Wir haben ja keine Chance, als Neutrum weiter zu existieren, selbst wenn wir es wollten. Das heißt, wir werden in eine Hingabe hineingezwungen, die uns aufsprengt, unsere bisherigen engen Konzepte von uns selbst aufsprengt zu einem weiteren Wachstum. Und dann gibt es erneut den Pol Hingabe, der sich neu nach der Pubertät findet. Und dieses Schwingen zwischen den Polen Selbststand und Hingabe, zwischen den Polen sich behaupten und sich entgrenzen, ist eigentlich das, was zum Wachstum führt, zu einem seelischen Wachstum, zu einem spirituellen Wachstum. Vielleicht nochmal, um das nochmal zu verschärfen, diese Zweiheit, von der ich gesagt habe, für mich ist die Reflexion der Nachhall der alten Zwei, das heißt des ursprünglichen Schöpfungsaktes, in allem, was wir erkennen und überhaupt sehen können. Es ist immer eine Polarität, Tag und Nacht, Schlaf und Wach und Traum, Tiefschlaf, links, rechts, Mann, Frau, ja, nein, Licht, Dunkel, lebend, leblos, sein, nicht sein, etc., etc., etc. Ich möchte vielleicht hier eine Pause machen mit etwas Musik, damit der eine oder andere darüber nachdenken kann. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben jetzt in dem ersten Teil den Aspekt Selbststand sehr betont, was der Wert davon ist. Es ist ja in gewisser Weise gar nicht möglich, die eigene Person und auch die eigenen Talente zum Wohl von anderen zum Beispiel zu entfalten, ohne diesen Aspekt, ich bin bei mir, ich nehme mich wert, nehme mich ernst, ich liebe mich selbst, wie es ja in dem Gebot der Nächsten und Selbstliebe heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nicht mehr als sich selbst. Ohne das zu würdigen und tief zu verankern. Das heißt natürlich auch, dass man irgendwann darauf kommen kann, die eigene Person so zu bejahen, dass man nicht mehr möchte, dass sie zu dürftig ist. Christlich gesprochen, dass sie zu sündenbeladen ist, dass sie zu unperfekt ist. Und da gibt es ja diese Aufforderung, also diese extreme Aufforderung, die ich niemals wagen würde zu formulieren, aber die Jesus so formuliert hat. Die Aufforderung, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt, wir bekommen eine extreme Bejahung, mach aus dir ganz viel. Immer wieder. Licht nicht unter den Scheffel, Talent entfalten etc. Und am stärksten finde ich diese Aufforderung, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man es noch stärker formulieren kann. Also diesen Pol-Selbststand niedrig zu reden, für unwichtig zu halten und den Pol-Hingabe für allein wichtig zu halten, ist nicht neutestamentlich und ist auch psychologisch nicht sehr ratsam. Und es ist auch nicht wirklich möglich. Auf der anderen Seite ist es so, dass vielleicht nicht alle, aber die meisten Menschen haben Situationen erlebt oder Perioden erlebt oder vielleicht sehr lange Zeiträume erlebt, wo sie das Gefühl haben, sie sind nicht ganz vollständig. Sie möchten eine Ergänzung haben. Sie möchten über sich selbst, wie es heißt, hinauswachsen. Sie möchten Anschluss an den Sinn des Kosmos haben. Religiös gesprochen Anschluss an Gott. Sie möchten sozusagen von sich selber befreit werden. Sie möchten eine Grenze überschreiten. Und das ist auch der Wunsch und die Erfahrung in dem mystischen Streben. Ich möchte verschmelzen. Ich möchte aus meinem als zu eng empfundenen Selbststand herausfinden und möchte diese Ich-Du-Beziehung, die ja Gott anbietet. Gott sagt ja, Jesus sagt ja, so sollt ihr beten, Vater unser. Also sprich Gott mit Du an und mit Vater. Diese Ich-Du-Beziehung zu Gott, die nicht nur ein Angebot ist, sondern geradezu eine Forderung von Jesus Christus. Mach es. Dass diese Ich-Du-Beziehung so weit geht, dass das Subjekt, dass das Individuum, dass die eigene Person in gewisser Weise sich aufweitet, sich überschreitet, die eigene Grenze überschreitet und weiter wird. Bis hin zu dem Punkt, dass einige wünschen, wirklich mit Gott eins zu werden, zu verschmelzen. Ob das möglich ist in der Form, dass sie selbst dann nicht mehr da sind, das stelle ich persönlich in Frage. Oder ob es doch so ist, dass der Wunsch von Gott ist, dass die Beziehung extrem innig wird, aber sich nicht aufhebt. Also sozusagen nicht ein Einssein in dem Sinn, dass das Individuum vollkommen ausgelöscht wird, sondern Einssein in dem Sinn, dass die Beziehung so innig wird und immer inniger wird, dass es keine Unterschiede mehr sozusagen im Willen gibt. Und das ist in der Tat der Punkt. Das passt zu dein Wille geschehe, Klammer nicht der meine. In der Vater unser bitte und dann am Ölberg. Und dass Jesus immer sozusagen den Willen des Vaters getan hat und immer auch diesen Willen gesucht hat. Und obwohl er so perfekt war, immer wieder das Gebet gesucht hat. Er hat ja nicht die Meinung gehabt, ich bin so perfekt, ich brauche jetzt nicht mehr zu beten. Sondern im Gegenteil, er hat dem Gebet immer ein Primat eingegeben, immer wieder diese Einheit gesucht und ist aber hinterher nicht sozusagen verschwunden in der Einheit, sondern war diese authentische und auch abgegrenzte Person. Und ich glaube, das ist, wenn ich mal der Hörerin und dem Hörer nahe treten darf, das ist schon unsere Aufgabe, wir selbst zu sein und gleichzeitig immer wieder uns zu überwinden. Nicht um nicht mehr da zu sein, sondern um uns neu zu finden. Und das ist wirklich ein ganz, 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 ganz tiefes Paradoxon in der menschlichen Natur. Man kann es prüfen, wenn man 1000 Leute fragt, möchtest du jemand anderer sein, als du, der du bist? Dann werden die 1000 Leute sagen, nein, ich verbitte mir das, ich möchte bitte der Mensch sein, der ich bin. Das heißt, sie bestehen auf dieser eigenen Person. Wenn man ihnen aber fast die gleiche Frage stellt, diesen 1000 Leuten, und sie fragt, möchtest du genauso sein, wie du jetzt bist? Dann werden wahrscheinlich 1000 von 1000 antworten, wie bitte? Ich möchte mich verändern. Das heißt, diese sehr, beiden sehr einfachen Fragen zeigen, dass auf der einen Seite Menschen darauf bestehen, sie selbst zu sein, und auf der anderen Seite auf jeden Fall bestehen, darauf sich zu verändern. Und das ist wirklich die, zeigt die paradoxe menschliche Natur. Das ist aber nicht, weil die menschliche Natur gefallen ist, sondern das ist dieses Bezogensein auf noch mehr der zu sein, aus der man gemeint ist. Oder wie der Dichter Angelus Silesius das mal in sehr komprimierter Kürze ausdrückte, werde der du bist. Also dieser Imperativ, werde der du bist. Du bist eigentlich der, der du noch nicht geworden bist, und du kannst der werden, der du eigentlich schon immer warst. Und wenn wir nicht diesen Pol Selbststand, also ich bin der, ich eigentlich schon immer war, in gewisser Weise, und den anderen Pol, der, das sich überschreiten, das sich entgrenzen, in uns hätten, dann konnten wir den Imperativ, werde der du bist, überhaupt nicht verstehen. Aber nahezu jeder Mensch versteht ihn sofort und sagt, ja genau, das ist es, was ich will. Ich möchte noch mehr zu der Person werden, die ich eigentlich bin. Nur das Problem, was, glaube ich, viele dabei haben, ist, dass sie nicht sicher wissen, wie es geht, oder dass sie die Mittel anwenden, die aus ihrem vielleicht etwas engen Ego kommen. Und deshalb ist die Anweisung von Jesus, wer sich behält, also wer sich nicht transformieren lässt, wer darauf besteht, so zu sein, wie er immer ist oder wie er das im Kopf oder nach seinem Konzept von sich selber selig werden will, der genau wird sich verlieren. Und wer sich verliert um meinetwillen, der wird sich gewinnen. Das heißt, Jesus schlägt uns den Umweg über ihn vor. In gewisser Weise sagt er, wenn du das tust, was ich dir anbiete, wenn du dich ausrichtest auf mich, so wie ich dir vorangegangen bin, oder wie ich neben dir gehe, oder wie ich in dir wirke, oder wie ich dort schon bin, wo du überhaupt hinkommen kannst, dann wirst du dich gewinnen. Also nicht lass dich ganz los, verschwinde als Person, sondern lass das enge Konzept von dir los und lass dich ein auf das, was ich vorbereitet habe oder was ich in dir schon als Möglichkeit angelegt habe. Und insofern möchte ich die Hörerinnen und Hörer auffordern, beide Pole, den Pol von Selbststand, Talente entfalten sich, entblockieren, etwas bewirken können, auch andere schützen können, sehr stark zu verwirklichen und gleichzeitig den Pol von Hingabe. Und diese Polarität lässt sich nie ganz auflösen, solange wir in dem menschlichen Kontext bleiben, ist es immer der Punkt, wie transformiere ich mich? Was ist der nächste Entwicklungsschritt für mich? Wie kann ich noch größer, noch weiser, noch liebevoller, noch offener auch für andere Menschen, für Gott letzten Endes auch sein? Und ich möchte Mut machen, dass jemand, der vielleicht unter den Hörern, Hörerinnen darunter leidet, ein sehr enges Konzept von sich selber zu haben, der oder die sich vielleicht eingeschlossen fühlt in eine sehr enge Vorstellung von sich selber oder sehr enge Bedingungen, dass er beziehungsweise sich an die Hand nehmen lässt, um in ein neues Land zu gehen, in ein Land von mehr an Freiheit, von mehr an Selbstverwirklichung, von mehr an Entblockierung der eigenen Talente. Und nach den Worten von Jesus, in ein Land von mehr Vollkommenheit. Und das glaube ich allerdings in der Tat, dass wir, wenn wir nur auf unsere eigenen Kräfte bauen, das ist ja schon mal sehr schwierig zu bestimmen, was ist denn das, aber nehmen wir es mal so hin, wenn wir nur auf unsere eigenen Kräfte bauen, dass wir dann nicht zu dem Punkt kommen können, uns ganz zu verwirklichen, weil wir diese Prozesse der Hingabe nicht genügend leben können. Hingabe, die uns entgrenzt, die uns aufweitet, die uns weiterführt, die den nächsten Wachstums- und Entwicklungsschritt immer wieder mit uns geht. Sondern dass wir dann vielleicht auch stecken bleiben. Und die Möglichkeit ist, lass dich an die Hand nehmen ein Stück weit, lass dich führen ein Stück weit und lass dich auch verwandeln ein Stück weit. Im Sinne des jetzt mehrfach geäußerten Satz, wer sein Leben behält, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Ich möchte vielleicht hier noch mal eine Zäsur machen mit ein paar Takten Musik, aber vorher noch mich bedanken für die Aufmerksamkeit und hinweisen. Es gibt im Anfang nächsten Jahres, ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf, das können Sie beim Radio leichter fragen, eine Sendung, wo wir nochmal diesem Thema in anderer Form nachgehen, und zwar zum Thema Co-Abhängigkeit oder das Maß der Liebe. Der Liebe als transformierende Kraft. Was ist das Maß? Und da wird es auch gehen um das sogenannte Gebot der Nächstenliebe, was, glaube ich, noch korrekter heißen müsste, das Gebot der Nächsten- und Selbstliebe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein sinnvolles Leben.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir hörten gerade eben einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller, Selbststand und Hingabe, sich behaupten oder sich verlieren. Und das Telefon bei uns hier im Studio klingelt. Und ich begrüße als Ersten in der Leitung aus Nordrhein-Westfalen Herrn Kringel.
Ja, hallo, bin ich auf Sendung?
Das sind Sie, Herr Kringel.
Ich wollte folgenden Beitrag loswerden. Und zwar ist mir ganz bewusst geworden.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Mir ist ganz bewusst geworden, wie Sie gerade sagten, werde, wer du bist. Unter anderem dieser Ausspruch, ich bin der, ich bin da. Da ist mir erstmal klar geworden, dass wirklich Jesus da gewesen ist und mit dieser ganzen Macht diese Worte gesagt hat. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Beitrag.
Mhm. Ich bedanke mich auch sehr für das, was Sie sagen und die Art, wie Sie es gesagt haben. Gehen Sie mit dem Satz noch eine Zeit. Ich freue mich sehr für Sie.
Dankeschön.
Herzlichen Dank auch aus dem Studio, Herr Kringel. Wir sind jetzt mit Frau Pauli aus Luxemburg verbunden.
Ja, grüß Gott alle zusammen. Grüß Gott, Herr Dr. Stadtmüller. Ich danke Ihnen
grüß Gott,
für
Frau
Ihren
Pauli.
Vortrag. Mir hat es sehr gefallen, als Sie das Beispiel gesagt haben von dem Embryo, von dem Kind, das zur Welt kommen wird, und wenn man ihm alles dann sagen würde, was auf es zukommt, dann würde es vielleicht Angst bekommen oder sagen, ich muss noch üben und so. Das hat mir sehr gefallen. Ich habe noch nie so daran gedacht. Jetzt für mein eigenes Leben, ich kann für mich selbst jetzt, ich kann nur leben in der Hingabe. Ich kann gar nicht anders leben. Wenn ich anders leben würde, das würde mich, dann wäre ich tot. Ich selbst kann nur in der Hingabe leben, und zwar in der Hingabe an Gott durch Maria. Das ist so mein Leben. Das wollte ich Ihnen sagen. Aber natürlich versuche ich auch immer, ich selbst zu sein und mich selbst zu entdecken. Und dadurch, dass ich mich dann selbst entdeckt habe, kann ich ja dann auch besser mich hingeben.
Absolut. Es ist genau so ist es. Wenn Sie sich selber, jetzt gibt es einen Nachhall leider hier irgendwie, ich versuche es trotzdem zu sagen. Wenn Sie sich selber mehr finden, können Sie sich auch besser hingeben. Das war jetzt eine ganz wichtige Ergänzung auch für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Jetzt sind wir mit Frau Keller aus Karlsruhe verbunden. Frau Keller, bitte.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Stadtmüller.
Grüß Gott, Frau Keller.
Ja, ich müsste Ihnen, ich hätte mehrere Fragen, aber das geht jetzt nicht.
Eine reicht, Frau Keller.
Ja, ein ganzes Gespräch wäre notwendig, Herr Stadtmüller. Naja, aber ich fühle mich in vielen bestätigt, was Sie gesagt haben. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen, und mir ist wieder Verschiedenes neu aufgegangen. In neuem Licht, möchte ich sagen, einer anderen Sichtweise. Und zwar war ich als junges Mädchen, hatte ich meine Vorbilder. Also ich möchte so sein wie die oder die Heilige, nicht wie die heilige Therese zum Beispiel. Die hat mich eine Zeit lang so fasziniert. Und ich muss sagen, ich bin dann auch, was mich so fasziniert hat, die war ja im Karmel, bin ich auch in den Karmel eingetreten, musste aber wieder raus.
Ja.
Jetzt kommt der springende Punkt. Und jetzt wird mir langsam klar, Gott wollte, dass ich nicht so bin wie die heilige Therese, die ich so sehr verehrt habe und so sein wollte wie sie, sondern ich muss so sein, wie ich bin. Das ist genau das, was Sie eigentlich doch sagen wollten, nicht? In Selbstsein, so sein, wie ich bin, mit meinen Fähigkeiten.
Ja.
Und mich so einsetzen auch. Und ich darf sagen, das ist jetzt also sehr positiv, wenn ich im Kloster geblieben wäre, hätte ich mich nie so verwirklichen können oder nie so meine Fähigkeiten und Begabungen einsetzen können, wie ich es jetzt in der Welt kann. Also ich habe zwar drunter gelitten, es war sehr schwer und hart, aber das ist das, was Sie auch, glaube ich, sagen wollten. Gott zwingt einem zum Positiven hin, nicht? Das ist jetzt positiv gemeint, sich zu entwickeln, sich zu entfalten.
Ja, er nötigt einen manchmal, ja. Er achtet, glaube ich, unsere Freiheit schon sehr, aber er drückt einen manchmal etwas in die Richtung.
Ja, ich habe auch gespürt, dass ich viel freier geworden bin. Diese Freiheit, die Gott einem schenkt. Man sollte sich viel mehr auf Gott einlassen und sich von ihm führen lassen. Und nicht immer meinen, ich muss das tun, nicht? Denn da wird es meistens verkehrt. Also man merkt, ich habe ganz stark die Führung Gottes dann auch gespürt. Und da bin ich Gott unheimlich dankbar dafür, oder wirklich sehr dankbar, müsste ich sagen.
Herzlichen Dank, Frau Keller, für Ihren Beitrag und für Ihr
Dankeschön.
Offenes Zeugnis. Herr Dr. Stadtmüller, Sie haben das ja am Schluss Ihres Vortrages gesagt, Jesus selber gibt uns sozusagen eine Anweisung, eine Gebrauchsanweisung, wie wir zwischen diesen beiden Polen, Selbststand, Hingabe, Autonomie und sich entgrenzen, wie wir da schwingen können. Er sagt eben dieses, um meinetwillen sich hinzugeben. Was kann das in uns so, also das klingt einfach wie eine, wie Sie sagten, eine unglaubliche Verheißung, eine Aufforderung, ja, lass das Konzept von dir selber los. Also nicht lass dich los, sondern lass deine eigene Vorstellung von dir selber los. Wo finde ich denn noch mehr davon, von diesen Aufforderungen in der Bibel, wo ich einfach, wenn ich es jetzt noch nicht kapiert habe, Dr. Stadtmüller, wo finde ich denn noch mehr, dass ich einfach sehe, ja Mensch, Gott hat wunderbare Pläne mit mir und ich muss mich nur selber auch mal loslassen.
Ja, also es gibt ja einen Aspekt im Neuen Testament, der wird sehr häufig benannt, aber ganz selten explizit. Und zwar, das ist das Jesus selber gebetet hat. Er hat offenbar sehr viele Nächte im Gebet verbracht. Und wir wissen nicht, wie er gebetet hat. Wir wissen es an nur ein paar Stellen. Im Ölberg, am Kreuz selbst und bei der Verklärung hauptsächlich. Und dieser verborgene Aspekt ist vielleicht ein ganz, ganz tiefer Aspekt. Das heißt, dass wir selber in die Zwiesprache des Gebets gehen sollen. Und von daher mehr Führung und mehr Bereicherung bekommen, was wir, nicht nur was wir tun sollen, sondern eine Transformation erfahren unseres Willens und unseres ganzen Seins. Das heißt, in gewisser Weise jemand anderer werden, als wir sind, aber dieser andere ist noch mehr der, der ich eigentlich bin. Also wie ich eigentlich gemeint bin. Und das kann eine transformierende Kraft des Gebetes sein. Und das ist manchmal, kommt das ganz, ganz fein daher. Also so wie bei Elias. Es kam der Sandsturm und der Herr war nicht im Sandsturm. Und dann kam der Sturm und der Herr war nicht im Sturm. Und dann kam der linde Hauch und der Herr war im Hauch. Und so gibt es eine ganz sanfte Berührung im Innern, die etwas umfermentiert, die etwas Hartes auflöst, die etwas katalysiert, etwas umschmilzt. So fein, dass manchmal unsere Wahrnehmung gar nicht ausreicht, nach unserer Introspektion, um so tief zu kommen, das zu wissen. Aber wir merken es dann manchmal an unserer Veränderung. Und ich glaube, Jesus nachzufolgen in diese, nicht nur in die Einsamkeit am Kreuz, das sagt ja die Kirche sehr stark. Das ist sicher auch das ganz Zentrale, aber auch ihm nachzufolgen sozusagen in diese tägliche Einsamkeit im Gebet. Und es heißt, immer wieder er zog sich zurück allein auf einen Berg, um zu beten. Das bei all dem, was er auch gelebt hat, diese Gemeinschaft, was die Kirche auch lebt, gibt es diesen anderen Pol, auch ganz alleine zu sein in der Zwiesprache mit Gott. Und das ist möglicherweise transformierend.
Dr. Stadtmüller, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen und auch für den Schlussgedanken, für die verwandelnde Kraft des Gebetes, dass Jesus uns ja auch immer zur Verwandlung einlädt, dass wir mehr so werden, wie er uns gewollt hat. Dr. Stadtmüller, herzlichen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden sind und wir sind
danke
schon
Ihnen.
Gespannt auf die nächste Sendung
danke,
mit Ihnen.
Danke, Herr Miller.
Herzlichen Dank. Es verabschiedet sich Dominik Miller.